Wunderschönen guten Abend, meine Damen, meine Herren, liebe Freunde, liebe Glaubensgeschwister. Wir freuen uns sehr, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind und heute Abend zu diesem Vortrag hier in unserem noch immer neuen Versammlungsgebäude gekommen sind. Wenn ich gesagt habe wir, dann meine ich damit die Gläubigen, die Christen, die sich hier regelmäßig versammeln, also regelmäßig zum Gottesdienst hierher kommen, zu Gebet und auch zu Bibelvorträgen. Aber es geht heute Abend nicht um uns, sondern es geht darum, dass wir gerne etwas hören möchten über das Thema die Bibel. Wir haben ja eingeladen zu 3 Vorträgen, heute Abend, am Sonntagabend und am Montagabend, jeweils um 20 Uhr. Und das Hauptthema ist immer die Bibel. Die Bibel ist das Wort Gottes. Nicht, weil wir das sagen, sondern weil es in der Bibel zum Ausdruck kommt, weil Gott selbst es sagt, dass es das Wort Gottes ist. Und das macht schon die Dimension aus, über die wir hören wollen, die wir Menschen manchmal gar nicht ganz voll erfassen können, was eben mit der Bibel zu tun hat. Auch der erste Vortrag heute Abend, Sie können es sehen, die Bibel, ein Buch mit erstaunlicher Geschichte, wird uns zeigen, was denn so alles geschehen ist, was wir Menschen beobachten oder nachvollziehen können, damit die Bibel, so wie wir sie heute haben, als ein Buch vorhanden ist. Und es ist, verspricht ein hochspannender Vortrag zu werden. Deshalb haben wir auch Dr. Stefan Drücke gebeten, uns diese Vorträge und auch den Vortrag heute Abend zu halten. Stefan Drücke ist Leiter des Schöpfungs- und Bibelmuseums in Wuppertal, selber auch an verschiedenen Ausgrabungen beteiligt in verschiedenen Stellen. Auch hier in unserer Gegend, wie ich heute erfahren habe, ist er schon mal gewesen. Insofern also einer, der weiß, von was er spricht, wenn er sich diesem Thema zuwendet und wenn er uns auch darüber oder daran teilhaben lässt. Dann sind wir froh, dass wir ihn heute Abend hier haben dürfen. Ich möchte darauf hinweisen, nochmal, dass wenn Fragen da sind, dass diese Fragen zum Schluss, und zwar am Ende des Vortrags oder nach dem Ende des Vortrags, persönlich gestellt werden können. Wir können sie organisieren, dass es eben auch mit dem Dr. Drücke geschehen kann oder einer von uns auch mithelfen kann bei der Beantwortung von Fragen. Bevor wir jetzt zu dem Vortrag kommen, möchte ich noch mit uns allen beten und ich bitte Sie, wenn Sie können, aufzustehen dazu. Unser Gott und Vater, wir dürfen dir danken dafür, dass wir dein Wort haben und dass du dich selbst in deinem Wort uns vorstellst. Wir danken dir für dieses große Geschenk, was wir haben dürfen. Und danken dir, dass wir den Weg mit dir und zu dir finden können durch dein Wort. Und so wollen wir den heutigen Abend in deine Hände anbefehlen. Wir wollen dich bitten, du wollest uns in Ruhe von außen und von innen sein lassen. Und du wollest helfen, dass wir verstehen können, was du uns zu sagen hast, was mit diesem einzigartigen Buch der Bibel, deinem heiligen Wort, zusammenhängt. Wir befehlen uns so in deine Hände, bitten auch für den Stefan Drücke, wir wollen es auch mit ihm sein und auch ihm Kraft schenken zu diesem Vortrag. Wir befehlen so alles in deine Hände an und wir danken dir, dass wir dies tun dürfen und dass wir von dir erwarten dürfen. Amen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich darf Sie auch herzlich begrüßen zu diesem ersten der 3 Vorträge. Und wie gesagt, es geht um ein Buch, um die Bibel. Heute besonders um die äußere Geschichte dieses Buches, also wie dieses Buch überhaupt zu uns gekommen ist und ob die Menschen damals überhaupt schon schreiben konnten. Ich werde auf diese beiden Themen etwas ausführlicher eingehen. Morgen geht es so ein klein wenig um die Prophetie in der Bibel, das heißt um Voraussagen, die wir in diesem Buch finden und wo man zeigen kann, dass sich davon ein Großteil genauso erfüllt hat, wie sie dort beschrieben sind. Das ist schon was Einmaliges, findet man in keinem anderen Buch der Weltgeschichte. Und am dritten Abend noch ganz kurz, da geht es auch ein bisschen um die Frage, ob es einen Schöpfergott gibt was dieser Schöpfer alles gemacht hat, aber dass der nicht nur geniale Sachen, Geschöpfe erfunden hat, sondern auch einen ganz interessanten Weg, wie man zu ihm kommen kann. Heute geht es besonders um die Geschichte dieses Buches und ich möchte zwei Verse vorlesen aus diesem Buch einfach mal. Ich habe auch einen Teilvers da oben abgebildet aus 5. Mose 32, da heißt es in Vers 46, richtet euer Herz auf alle Worte, die ich euch heute bezeuge. Dann heißt es in Vers 47, denn es ist nicht ein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben. Und noch ein Vers aus dem Neuen Testament, der uns wirklich zeigt, dass Gott über sein Wort aufpasst. Da heißt es im Matthäus-Evangelium in Kapitel 5, Vers 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz, also von meinem Wort, von Gottes Wort, vergehen, bis alles geschehen ist. Es geht also noch einmal um die Entstehung, besonders auch um die Überlieferung dieses Buches und ob wir wirklich sicher sein können, dass der Text, den wir heute haben, dass das wirklich der Text ist, den Gott damals den Menschen gab. So, unsere Geschichte beginnt aber noch viel früher. Unsere Geschichte beginnt, als die Menschen anfingen zu schreiben. Und da sieht man eine Keilschrifttafel, das ist eine Tontafel. Und mit einem Stück Holz werden dort Schriftzeichen reingedrückt, solange der Ton feucht ist. Und wenn die Tafel beschrieben ist, dann lässt man diese Tafel trocknen. Oder bei ganz wichtigen Dokumenten, dann wird sie eben in einem Brennofen gebrannt. Und das sind diese berühmten Keilschrifttafeln, die man also im Nahen Osten zuhauf verwendete. Im Nahen Osten, das heißt Assyrien, Babylonien, das wären die heutigen Länder Iran, Irak, Syrien, Osttürkei, zum Teil Afghanistan. Also in diesen Gegenden haben die Menschen auf solchen Tontafeln geschrieben. Und man sieht hier, dass die schon sehr alt sind, viel älter als die ältesten Teile der Bibel. Denn Mose, der die ersten 5 Bücher des Alten Testamentes schrieb, lebte ungefähr 1500 vor Christus. Aber schreiben konnte man schon viel früher. Das, was man hier sieht, ist eigentlich nichts anderes als ein Kassenbon aus dem Aldi. Ja, auch wenn es den sicherlich vor 5000 Jahren noch nicht gab. Aber man kann oben erkennen, dass Getreidehalme abgebildet sind. Da hat also jemand Getreide verkauft. Unten drunter steht der Preis. Bezahlt wurde mit Vieh und mit Stoff. Auf der Rückseite ist die Tafel abgesiegelt und da steht sogar ein Datum drauf. Das heißt, wird ein König erwähnt, der in jener Zeit lebte. Und so kann man also diese Tafeln ganz genau zuordnen. Das ist eine Bilderschrift, die ist sicherlich nicht primitiv. Man denkt das vielleicht. Bilderschriften haben wir heute auch noch. Notausgangszeichen da oben ist eine Bilderschrift, die im Endeffekt jeder versteht. Auch die Verkehrsschilder sind Bilderschriften, die jeder verstehen sollte. Was leider manchmal nicht immer passiert. Aber vom Prinzip her sind Bilderschriften dafür da, damit es allgemein verständlich ist. Natürlich kann ich damit nicht alles schreiben. Und deswegen gibt es auch fast zeitgleich schon diese Keilschrifttafeln hier eine Art Silbenschrift. Die Tafel ist nicht sehr groß. Die Tafel misst in der Höhe ungefähr 1 Zentimeter. Damit kann sich jeder vorstellen, wie klein die Schriftzeichen sind. Und das schrieben die Leute ohne Brille. Halogenlicht hatten die auch nicht. Und wir kennen Unmengen solcher Tafeln. Man hat also fast 1 Million von solchen Schrifttafeln gefunden. Und das zeigt uns, dass die Schreibkunst in der Antike sehr weit verbreitet gewesen ist. Und wir sind hier noch lange vor Mose. Und wir sind sogar lange, lange vor Abraham. Das heißt, wir sind in einer Zeitepoche, wo man noch kein einziges Bibelbuch geschrieben hat. Aber die Menschen konnten schreiben. Das heißt, es gibt von der Seite überhaupt keinen Einwand gegen das Alter der Bibel. Die Schreibkunst war immens weit verbreitet. Ja, und so eine Silbenschrift ist schon ganz schön kompliziert. Die haben zum Teil 7, 8 Fälle. Ja, wer Latein gelernt hat, der durfte 6 Fälle lernen. Im Deutschen haben wir 4. Viele brauchen nur 3. Aber also man merkt, vom Prinzip her war das schon eine recht komplexe und komplizierte Schrift. Also die Schreibkunst war wirklich weit verbreitet. Es gibt sogar schon die ersten Alphabete. Ungefähr zur Zeit Mose gab es schon Keilschriftalphabete. Das sind also irgendwo schlaue Menschen an der Mittelmeerküste auf die Idee gekommen und haben gesagt, okay, Silbenschrift ist ganz schön und ganz gut, aber wir haben leider in jeder Sprache mehr Silben als Buchstaben. Im Deutschen haben wir ungefähr 4000 Silben. Das heißt, man müsste 4000 Schriftzeichen können. Und so ein geplagter Schüler, so um 1500 vor Christus, der musste schon 500, 600 Schriftzeichen auswendig können. Und da, wie gesagt, kam irgendeiner auf die Idee und hat das Alphabet erfunden. Ja, und von da an schrieb man hauptsächlich Alphabet. Allerdings ohne Selbstlaut. Ist für uns unvorstellbar, aber die ganzen alten Schriften schreiben keinen einzigen Selbstlaut. Und wenn ich nachher hebräische Schriftrollen zeige, dann sind das nur Konsonanten, nur mit Laute. Also ein Wort wie, was weiß ich, Haus, da schreibt man ein H und ein S, fertig. Man liest zwar Haus, wenn es das gäbe damals, aber man schreibt es eben nur die Konsonanten. Also etwas anders, als wir das heutzutage machen. Trotzdem waren diese Sprachen und Schriften eindeutig. Das heißt, dieser kleine kurze Exkurs hier zeigt uns, dass die Schreibkunst zur Zeit eines Mose schon längst verbreitet gewesen ist. Ich könnte jetzt viele von diesen Schriftzeugnissen zeigen. Wir haben auch etliche davon im Museum ausgestellt. Aber sie bestätigen all das Gleiche. Schon zur Zeit von Abraham, lange, lange vor Mose, konnten die Menschen sehr, sehr gut schreiben. Das war nur so eine kleine Einführung, um zu zeigen, dass es keinen Einwand gibt, dass Mose tatsächlich die 5 Bücher Mose hatte schreiben können. Zu seiner Zeit konnte man eben schreiben. Und hier sieht man so eine typische jüdische Schriftrolle. Sie ist jetzt ungefähr 500 Jahre alt. Aber es hat sich innerhalb der Jahrtausende nichts daran verändert. Ja, wir kennen Schriftfunde aus Qumran. Auch da zeige ich gleich noch ein Bild. Die Rollen sehen vom Prinzip her genauso aus. Die Schrifttype hat sich mal ein klein wenig geändert zu einer Quadratschrift, wie man sie heutzutage noch benutzt. Aber sonst gibt es dort vom Prinzip her keinen Unterschied. Das sind nur Konsonanten. Und ich werde gleich zeigen, wie man eine solche Rolle schrieb. Diese Rolle hier, das sind nur die 5 Bücher Mose, die auf dieser Rolle sind, die ich sage und schreibe, 45 Meter lang. Und ich glaube, es kann sich kaum einer vorstellen, was das für ein Aufwand gewesen ist, eine solche Rolle damals zu schreiben. Und die Juden müssen heute noch die gleichen Regeln anwenden. Das heißt, wenn jemand mal eine Synagoge besucht und da wird etwas aus der Bibel vorgelesen, muss man dort im Gottesdienst von einer handgeschriebenen Schriftrolle lesen. Man darf nichts Gedrucktes benutzen. Die Juden schreiben heute noch genauso wie damals. Nun, unsere Geschichte beginnt natürlich jetzt nicht in Assyrien oder irgendwo, wo die Babylonier lebten, sondern, wie man so schön sagen kann, im Land des Purpurs. Also entweder das Land Phönizien oder eben auch Kanaan. Es bedeutet vom Prinzip her das Gleiche. Es ist abgeleitet von der berühmten Purpurschnecke, die man dort sieht. Man sieht ein klein wenig, wie rot die Gehäuse gefärbt sind. Und diese Purpurschnecke, das war schon einer der wertvollsten Handelsprodukte, die es damals überhaupt gab. Im Mittelalter hat man tatsächlich Bibeln mit Purpur gefärbt. Und wenn ich nur die 4 Evangelien nehme und ich möchte davon jedes einzelne Blatt mit Purpurrot färben, dann brauche ich ungefähr 1 Gramm Purpur. Das ist ungefähr so viel wie ein Stück Würfelzucker vom Volumen her. Dafür muss ich 9.500 von solchen Purpurschnecken sammeln. Die muss die Schnecke rausgeholt werden, die müssen ausgequetscht werden und werden noch ein bisschen chemisch behandelt. Und dann hat man diesen herrlichen Purpurfarbstoff. Das ist einer der wertvollsten Farbstoffe, die es je gab. Und daher kommt eben auch dieser Name, den wir dort haben, Phönizien, oder eben auch der Name Kanaan leitet sich von Kinahu, roter Purpur, eben ab. Und dort in Syrien und im Libanon, da kennen wir gewaltige Purpurfärbereien von damals. Und es gibt sogar eine Stadt im Libanon, die man ausgegraben hat. Da ist mittendrin ein Hügel auf der Fläche eines Fußballfeldes. Der Hügel ist fast 2 Meter hoch. Und der besteht nur aus den Schalen der Purpurschnecke. Also man merkt, dass man das damals wirklich großtechnisch sozusagen produziert hat. Heute muss man für eine solche Schnecke tauchen. Damals konnte man die schön am Meer so aufsammeln. Das ist eine Wasserschnecke, die dann eben diesen herrlichen Farbstoff gibt. Aber daher kommt eben auch dieser Name Kanaan oder eben auch die Phönizier, Phönizien. So, und da spielt eigentlich jetzt unsere Geschichte, wenn es um das Alte Testament geht. Denn es ist ja auch das Land Israel, dort, wo das Volk Gottes wohnte, denen Gott eben das Alte Testament, den ersten Teil der Bibel gegeben hat. Das ist ja gar nicht nur ein Buch. Wenn die meisten, die mal eine Bibel gesehen haben oder mal aufgeschlagen haben, die denken vielleicht, das wäre ein Buch. Es ist auch ein Buch und trotzdem besteht es aus vielen Büchern. Zunächst mal teilt es sich in das Alte und in das Neue Testament. Und der Unterschied ist, dass das Alte Testament vor der Geburt von Jesus Christus geschrieben worden ist und das Neue Testament eben erst nach seiner Geburt. Aber zusammen bilden diese beiden Teile ein Buch. Das werde ich auch morgen noch einmal zeigen. Aber jeder dieser Teile besteht eben jetzt aus verschiedenen Büchern. Und so besteht das Alte Testament aus 39 Büchern. Und es wurde geschrieben von ungefähr 1500 bis 400 vor Christus. Das heißt, die ältesten Bücher, die fünf Bücher Mose, ungefähr um 1500 und die letzten Bücher, das Buch Maleachi, ein kleines Prophetenbuch, ungefähr um 400 vor Christus. Und in diesem Zeitraum, in diesen 1100 Jahren, wurde dann das gesamte Alte Testament geschrieben. Wir haben einige Stellen im Alten Testament, die uns zeigen, wie das ging, dass Gott seine Worte in die Schreiber eingehaucht hat. Und dann schrieben die Schreiber die Worte auf, die Gott ihnen mehr oder weniger diktierte. Aber Gott benutzte die nicht einfach wie so Schreibmaschinen, dann hätte er jedes Bibelbuch den gleichen Ton und den gleichen Wortschatz, das gleiche Vokabular und was weiß ich, was alles noch ähnlich werde, sondern Gott benutzte ihre Lebensumstände. Und weil Gott ihre Lebensumstände mit einfließen ließ, ist die Bibel ein Buch, ja, für jeden Lebensumstand, wo ein Mensch sich drin befinden kann. Also wenn jemand jetzt glücklich ist, dann wird er sicherlich in der Bibel Verse finden, ja, die ihn weiter noch froh machen. Und wenn jemand traurig oder niedergeschlagen ist, dann wird er in diesem Buch auch Trost finden. Und das hat Gott eben dadurch erreicht, dass er nicht einfach nur Worte diktierte. Klar, es sind seine Worte, die er in die Schreiber hineinlegte. Aber gleichzeitig flossen halt die Lebensumstände der Schreiber mit ein. Und dann sagt Gott was ganz Interessantes im fünften Buch Mose, nachdem dann ein Buch dort abgeschlossen war. Ja, in 5. Mose 31, das ist ein ganz denkwürdiger Moment, da wird zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ein Bibelbuch fertiggestellt. Dann heißt es dort in Vers 24, und es geschah, als Mose vollendet hatte, die Worte dieses Gesetzes in ein Buch zu schreiben, bis zu ihrem Schluss. Da gebot Mose den Leviten und sprach, nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es zur Seite der Lade des Bundes des Herrn eures Gottes. Das heißt, Gott wirkte auf zweierlei Art und Weise. Das eine ist, dass er sein Wort in die Herzen der Schreiber einhauchte, die es schrieben. Das zweite aber ist, dass Gott dann dafür sorgte, dass sein Wort auch beiseite gelegt wurde und dass man auf sein Wort achtete. Das heißt, schon am Ende des fünften Buches Moses zeigt Gott, ich passe auf, dass meine Worte nicht verloren gehen. Das ist etwas, was wir hier in diesem Bibeltext finden. Also Gott wirkte auf eine doppelte Art und Weise. Und das gucken wir uns jetzt ein klein wenig an. Wir können natürlich schlecht zeigen, wie Gott seine Worte in die Herzen der Schreiber hauchte, weil niemand von uns dabei war. Und Gott macht das heute ja nicht mehr. Die Bibel ist ja abgeschlossen. Ist ja nicht so, dass heute noch Bibelbücher dazukommen. Die Offenbarung sagt ja selbst am Ende, dass man nichts davon wegnehmen und nichts hinzufügen soll. Die Bibel ist einfach abgeschlossen, fertig. So, das heißt, wir können also nicht mehr zeigen, wie das damals gewesen ist. Und wir haben nur diese wenigen Verse in der Bibel, die uns zeigen, wie Gott das machte. Wir können aber gucken, ob Gott über sein Wort aufgepasst hat. Das heißt, wir können uns mal angucken, wie sorgfältig ist das Wort Gottes überhaupt überliefert worden. Also das Alte Testament entstand hier in diesem Zeitrahmen von 1500 bis ungefähr 400 vor Christus, eben zu einer Zeit, wo man längst schreiben konnte. Und jetzt kommen natürlich die Fragen. Ja, denn von 1500 vor Christus bis 1500 nach Christus konnte man ja nur per Hand kopieren. Es gab ja keine Druckmaschine, die wurde erst von Gutenberg um 1455 oder 1450 erfunden. Bis dahin musste alles per Hand abgeschrieben werden. Und jeder kann sich mal an seine Schulkarriere erinnern. Einige stecken noch drin. Und dann gibt es ja manchmal so super Aufgaben des Lehrers, schreibt man Text ab. Und hier hat man einen Schüler einen Text abgeschrieben aus der Bibel, aus Matthäus 1. Und er ist immerhin bis Vers 17 gekommen, das ist schon eine sehr gute Leistung. Und dann passiert ihm tatsächlich der erste Fehler. Und der erste Fehler besteht sogar darin, dass er einen Teil doppelt geschrieben hat. Gibt's auch. Ja, die meisten Schüler lassen ja was weg. Dann geht's schneller und so weiter und so fort. Er war hier ein bisschen fleißiger und schrieb sogar einen Satz mehr. Aber man sieht, haben wir schon einen Abschreibfehler drin. Ja, wenn so ein Schüler so eine Bibelseite abschreibt, das sind ungefähr so 6, 7, 8 Schulheftseiten, und er macht pro Seite nur 2 Fehler, ist er echt gut. Das heißt aber, dass wenn man die Bibel einmal abschreiben würde, hätte ich nach der Abschrift mindestens 10.000 Fehler da drin. Jetzt schreibt der Nächste ab, habe ich schon 20.000 Fehler. Jetzt schreibt wieder einer ab, habe ich 30.000 Fehler. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dieses Buch von Generation zu Generation immer wieder abgeschrieben worden ist, dann müsste ich eine gewaltige Menge an Fehlern darin haben. So viele Fehler, dass ich gar nicht mehr sicher sein kann, ob der Text überhaupt noch stimmt. Ja, irgendwann sind die Fehler so schlimm, dass sie sinnentstellend sind. Ja, woher kann ich heute noch wissen, nach über 3.500 Jahren, dass das, was in der Bibel steht, dass das überhaupt noch der Text ist, den Gott damals gab? Das ist schon eine relativ wichtige Frage. Hier sieht man, wie schnell Fehler passieren können. Also noch einmal gucken wir uns das an. 1500 vor Christus entstanden die ersten Teile des Alten Testamentes. Dann wurde das Ganze 3000 Jahre lang per Hand kopiert. Dann hat endlich Gutenberg mit seiner Jahrtausenderfindung die Buchdruckerpresse erfunden. Und von da an konnte man per Druck immer wieder die Bibel kopieren und vervielfältigen. Und damit war natürlich die Anzahl der Fehler, die jetzt noch reinkamen, sehr gering. Aber die Frage ist, wie ist das bis hierhin? Und lange Zeit konnte man die Frage überhaupt nicht vernünftig antworten. Man kannte eine alte Bibel, die stammt aus der Zeit 1008 nach Christus. Das ist jetzt ein komplizierter Name, so kompliziert ist der gar nicht. Codex Leningradensis. Codex heißt Buch und dahinter steht immer der Ort, wo es entweder geschrieben wurde, wo man es entdeckt hat oder wo es heutzutage liegt. Leningrad, heute heißt die Stadt wieder St. Petersburg. Nur wir können natürlich den wissenschaftlichen Fachnamen nicht ändern, deswegen bleibt es bei Leningrad. Es ist also der Kodex, der in St. Petersburg geschrieben wurde und dort heutzutage sogar noch im Museum liegt. Und das ist das älteste komplette Alte Testament in Hebräisch. Das ist die Sprache des Alten Testamentes, die Sprache der Juden, das wir heute noch kennen. So, und zwischen diesem Buch und heute liegen eben ungefähr 1000 Jahre. Und ich kann eine heutige hebräische Bibel nehmen und vergleiche die mit diesem Text und bin erstaunt, es gibt keine Unterschiede. Ist auch irgendwie klar, denn dieser Text ist heutzutage die Grundlage für jedes wissenschaftliche Arbeiten. Also wenn irgendjemand eine Bibel übersetzt, dann wird er das Hebräische von diesem Text nehmen und übersetzen. Das hat sich also bis heute nicht geändert. Aber was ist in der Zeit davor? Denn zwischen diesem Buch und hier liegen noch 2.500 Jahre. 2.500 Jahre, wo es viele Kriege in der Weltgeschichte gab. Wo das Volk Israel sogar aus Israel selbst vertrieben worden ist. Ja, sie haben ja erst 1948 den Staat Israel wieder gegründet, nachdem sie ungefähr 70 nach Christus dort vertrieben worden sind, als Titus seine Soldaten schickte und man Jerusalem platt macht und den Tempel ebenfalls zerstörte. Danach war es den Juden sogar bei Todesstrafe verboten, ihre ehemalige Hauptstadt zu betreten. Das heißt, sie waren fern von ihrem Land. Und mussten irgendwo in der Zerstreuung, irgendwo in der Gefangenschaft und wo sie waren, mussten sie das Wort Gottes abschreiben. Ja, wie kann man sicher sein, dass unter solchen stressigen Umständen man im Endeffekt fehlerfrei schrieb? Ja, welcher Schüler schreibt fehlerfrei, der seine Hausaufgaben im Bus macht? Ja, die Zeit reicht in der Regel kaum, man muss sich unheimlich beeilen und schnell schreiben, der Stress ist da. Ist natürlich alles voller Fehler meistens. Tja, wie können wir sicher sein, dass das bei der Bibel anders ist? Bis 1950 ungefähr konnte man nichts dazu sagen. Es war eine reine Glaubensfrage, mehr nicht. Und dann wurden ganz interessante Entdeckungen gemacht. Und die sind in Qumran. Das liegt beim Toten Meer dort in Israel. Hier ist ein Foto von diesem Toten Meer. Man sieht hier vorne die Salzinseln. Deswegen heißt es Totes Meer, weil der Salzgehalt so hoch ist, dass dort überhaupt kein Leben leben kann. Es ist 10-mal so viel Salz drin wie in irgendeinem Weltmeer, was dafür eben sorgt, dass auch der Auftrieb so groß ist, dass man da gar nicht untergehen kann. Kannst du drauf sitzen, Zeitung lesen, überhaupt kein Problem. Aber Leben an sich ist dort nicht möglich. Und da gibt es eine Höhlengegend. Und in dieser Höhlengegend haben Juden um 70 nach Christus Schriftrollen von Jerusalem, von dem Tempel in Jerusalem versteckt. Die haben gemerkt, dass die Römer kamen, weil es dort den Makkabäeraufstand gab. Man wollte sich gegen die herrschende Macht, gegen die Römer dort auflehnen. Das passte den Römern überhaupt nicht. Und wie gesagt, Titus hat seine Soldaten geschickt. Und als die ankamen, hat man zur Sicherheit die Tempelrollen genommen, die dort in dem Tempel waren, und hat die in diese Höhlengegend gebracht. Schnell den Tonkrüge reingestopft und dann in diesen Höhlen hier versteckt. Das ist hier die bekannteste Höhle 4. Es gibt auch Höhlen, es gibt also über 11 Höhlen, wo man Schriftrollen gefunden hat. Hier ist Höhle Nummer 6. Überall sind dort Höhlen in diesem Gebiet. 30, 40, 50, über 100 Höhlen. Aber man hat sich einige ausgesucht und da hat man diese Schriftrollen drin versteckt. Und dann sind die Juden abgehauen. Und das Interessante ist, sie kamen nie mehr wieder zurück. Wir wissen nicht, warum. Wir wissen nicht, ob man sie ermordet hat oder ob es ihnen verboten war, diese Gegend zu betreten. Jedenfalls sind sie nicht mehr dorthin zurückgekommen. Aber das ist eine ganz interessante Gegend, denn wenn jemand schmuggeln möchte, ist der beste Weg von Jordanien über dieses Höhlengebiet, durch die Wüste bis zur Mittelmeerküste. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum 1947 diese Rollen wiederentdeckt worden sind. Das hat der Beduinenjunge, der es getan hat, natürlich so nicht erzählt. Er hat gesagt, er hätte dort die Ziegen seines Vaters gehütet, wäre dabei eingeschlafen, als er wach geworden ist, hat er gemerkt, da fehlen welche. Und weil er keine Lust hatte, jetzt die Tiere überall zu suchen, in jede von diesen Höhlen da rein zu klettern, bei über 40 Grad, hat er einfach Steine genommen und reingeworfen. Hat sich gedacht, naja, wenn ich die Ziege treffe, dann wird sie sich schon melden, dann weiß ich, wo sie ist. Und er traf tatsächlich aber keine Ziege, sondern Tonkrug. Und der ging natürlich kaputt. Er hörte das Klirren von Ton. Man glaubt es kaum, dann ist der arme Kerl mit Badelatschen hier hochgeklettert und hat dann tatsächlich hier oben die Schriftrollen entdeckt. Das meiste waren nur noch Fragmente. Aber einige wenige Rollen waren noch komplett. Ja, das Loch hier oben, das haben nachher die Archäologen reingegraben, weil denen das doch ein bisschen zu heikel war, hier hochzuklettern. Die sind dann von hier oben in die Höhle, haben dann nachher alles durchsucht und auch noch viele Sachen gefunden. Diese Schriftrolle, die bekannteste davon, ist, die man hier sieht, eine vollständige Abschrift des Buches Jesaja. Das ist wieder ein Prophetenbuch aus dem Alten Testament. Und als diese Nachricht nach Europa kam, da rieben sich die ganzen Leute, die die Bibel kritisierten, die Hände und sagten, jetzt haben wir endlich den Beweis, dass diese Bibel fehlerhaft abgeschrieben worden ist. Hier auf diesem Schaudiagramm sehen wir das noch einmal. Wir haben jetzt eine Handschrift, die ist ungefähr 1100 Jahre älter als dieser Kodex aus Leningrad. Und jetzt natürlich klar, was die Wissenschaftler gemacht haben, was jeder von uns machen würde. Wir vergleichen einfach die beiden Texte miteinander. Wir haben hier die Rolle mit dem Jesaja-Text. Wir gehen hier in diese Bibel, ebenfalls auf das Buch Jesaja, und vergleichen Buchstabe für Buchstabe. Nochmal, der Altersunterschied sind ungefähr 1200 Jahre. Und auch der Entfernungsunterschied per Luftlinie ist immens. Es sind ungefähr 5000 Kilometer Entfernungsunterschied. Das heißt, diese beiden Schriften hatten auf keinen Fall die gleiche Vorlage. Wenn ich die also jetzt vergleiche, dann kann ich zeigen, wie gut die Qualität des Abschreibens ist. Nun, von den ganzen Kritikern hörte man plötzlich überhaupt nichts mehr. Denn als man diese beiden Texte miteinander verglich, da stellte man fest, dass es fast keinen Unterschied gibt. Wenn, sind die Unterschiede marginal. Das heißt, da hat man 1200 Jahre lang immer wieder diesen Jesaja-Text abgeschrieben. Und das Resultat ist, dass diese beiden Texte nahezu identisch sind. Das ist schon ein herrlicher Beleg. Das ist sogar ein archäologischer Beleg, der im Endeffekt zeigt, wie sorgfältig das Alte Testament abgeschrieben worden ist. Dass wirklich das bestätigt, was in der Bibel steht, was Gott sagt, ich halte meine Hand darüber. Ja, bevor Himmel und Erde vergehen, bis das passieren wird, ist eins ganz sicher, dass sich nichts an seinem Wort ändert. Dass Gott wirklich mit seiner göttlichen Macht aufgepasst hat, dass man dieses Buch sorgfältig abgeschrieben hat. Hier sieht man einen solchen Rabbiner, der schreibt, und ich kann Ihnen kurz zwei, drei von diesen Regeln nennen, und jeder kann froh sein, dass er diese Regeln nie in seiner Schulzeit hatte, sonst wäre wahrscheinlich jeder noch in Klasse 8, wenn er überhaupt so weit gekommen wäre. Denn für die Rolle, die ich eben gezeigt habe, diese 45 Meter lange Tora-Rolle, dafür brauchen zwei Schreiber 3 Jahre. Der eine fängt am Anfang an, der andere in der Mitte. Ja, die schreiben von rechts nach links, von links nach rechts, die lesen ja genau andersrum als wir. Schreiben auch deswegen von der anderen Seite. Die schreiben im Gleichtakt. Und wenn sich einer von beiden verschreibt, dann wird das Schreiben abgebrochen. Die Rolle wird begraben und man fängt von vorne an. Und das stärkt sicherlich das Sozialverhalten, wenn man sich beim letzten Buchstaben verschreibt. Darf der Kollege auch noch mal 3 Jahre. Das festigt Freundschaften. Aber im Endeffekt sind das die Regeln, die man anwenden musste, um das Alte Testament abzuschreiben. Nirgends gibt es diese strengen Regeln in der Bibel. Steht da nicht drin. Gott sagt nicht, ihr müsst das so machen. Aber die Schreiber, die hatten eine solche Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, dass sie sich gesagt haben, Mensch, wir schreiben hier ein Bibelbuch. Wir schreiben hier ein Wort ab, das Gott uns gegeben hat. Und da wollen wir die größtmögliche Sorgfalt aufwenden, die es gibt. Und darum haben die diese Regeln aufgestellt. Die dürfen zum Beispiel kein Wort auswendig schreiben. Das heißt, sie schreiben nicht so wie wir. Wir lesen uns den Text durch, fangen an auswendig zu schreiben und wissen wir nicht mehr weiter, gucken wir in den Text, lesen wieder etwas und schreiben weiter. Das ist fast wie ein halbes Diktat, ja, und deswegen kommen ja die Rechtschreibfehler da rein. Der Jude muss Buchstabe für Buchstabe kopieren. Das heißt, er liest sich auch nicht das Wort durch. Der guckt sich den einen Buchstaben an und schreibt ihn. Der guckt sich den zweiten Buchstaben und schreibt ihn und so weiter. Wenn er mehr als 5 Buchstaben auswendig schreibt, die Regel kann man sich gut merken, schreiben wir alles wieder neu. So einfach geht das. Es gibt noch eine 3. Regel. Es gibt anschließend einen, der es kontrolliert. Und wenn die Handschrift nicht sehr schön ist und der Kontrolleur die Buchstaben nicht unterscheiden kann, dann schreiben wir ebenfalls nochmal alles neu. Dadurch lernt man dann auch schön zu schreiben. Das sind die strengen Regeln, die es gibt. Es gibt noch einige dazu. Das ist die rein menschliche Seite. Was sich Menschen auferlegt haben, um das Wort Gottes zu schreiben. Die Seite Gottes ist, dass er aufgepasst hat. Und dass er seine Hand darüber gehalten hat. Und das Ergebnis ist, wir haben das hier, kein anderes Buch der Weltgeschichte wurde so sorgfältig abgeschrieben wie das Alte Testament. Fast alle Funde. Und wir haben in Qumran nicht nur ein paar Schriftrollen, wir haben tausende von Fragmente, stimmen bewunderungswürdigerweise untereinander und mit dem heutigen Text überein. Und das ist wirklich das, was ich eben gelesen habe, dass Gott aufpasst über sein Wort. Und da haben wir echt hier einen archäologischen Beweis. Und das müssen auch Wissenschaftler zugeben, die die Bibel ablehnen, dass das Alte Testament das bestabgeschriebenste Buch der Weltgeschichte ist. Und das können wir sogar belegen an Aussagen in der Bibel. Nämlich, ob es in der Bibel geschichtliche und naturwissenschaftliche Fehler gibt. Und ich werde hier 2 Beispiele bringen, eins aus der Geschichte und eins aus der Naturwissenschaft. Und dann sieht man, wie präzise dieses Buch ist. Und dass da gar nichts im Laufe der Zeit verändert werden kann. Ich bringe mal ein Beispiel aus dem Buch Daniel. Da wird ein König erwähnt in Kapitel 5. Ich habe das genommen, weil das doch vielleicht viele kennen. Das ist der König mit dem Namen Belsazar. Das war ja ein völlig gottloser König, der spottete gegen Gott. betrank sich sogar aus den heiligen Gefäßen, die sein Vater aus dem Tempel in Jerusalem gestohlen hatte. In dieser Begebenheit in Daniel 5 kann man sehen, dass Gott ein sehr geduldiger Gott ist. Dass Gott wirklich sehr, sehr lange wartet, auch aufgrund seiner großen Barmherzigkeit und weil er uns Menschen lieb hat. Aber irgendwann ist auch mal die Geduld Gottes, ich will mal sagen, zu Ende. Und dann ist dieser Gott der Liebe, dann ist das auch ein Gott, der Gericht ausspricht. Und so war das hier bei Daniel. In demselben Augenblick kamen Finger einer Menschenhand hervor und schrieben dem Leuchter gegenüber auf den Kalk der Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die Hand, die schrieb. Da veränderte sich die Gesichtsfarbe des Königs und seine Gedanken ängstigten ihn. Da war er schon fast wieder nüchtern, als er das sah. Kann man sich vorstellen, ja, man ist da halb betrunken und plötzlich kommt da eine Hand und schreibt da was an eine Felswand. Das konnte der König überhaupt nicht lesen, was da stand. Übersetzt stand daran, gezählt, gewogen und zerteilt. Nun, die Leute, die die Bibel kritisieren, sagen natürlich, Belsazar gab es überhaupt nicht. Warum sagten die, Belsazar gibt es nicht? Weil wir ganz viele Keilschrifttafeln haben, wo ganz viele persische und assyrische und babylonische Könige erwähnt sind. Nur ein einziger König steht nirgends. Und das ist der Name Belsazar. Dafür haben wir einen anderen Namen aus der gleichen Zeit. Und das ist Nabonid. Also sagt man, aha, in der Bibel ist ein geschichtlicicher Fehler, da steht nämlich der falsche Name. Wir wissen heute hundertprozentig, dass in jener Zeit, als diese Geschichte spielte, dass da tatsächlich Nabonid König war. Und auch wenn ich sage, dass man nur Konsonanten schrieb und keine Selbstlaute, kommen wir auch nicht durch Selbstlautänderung von Nabonid zu Belsazar. Also haben wir einen Fehler, ein falscher Name, also haben wir einen Hinweis, dass die Bibel geschichtlich gesehen nicht wahr ist, also kann sie auch nicht das Wort Gottes sein. Fertig, so einfach geht das heutzutage. Nun, das ist auch eine der Begebenheiten, die man sowieso nicht so gerne hat. Warum nicht? Ja, wegen dieses Satzes da oben, gezählt, gewogen und zerteilt. Denn der König verstand diese Aussage nicht. Deswegen ließ er seinen ganzen Hobby-Wahrsager, Astrologen, Kristallkugel-Gucker, alles, was er da hatte, ließ er holen. Und keiner konnte diese Handschrift deuten. Und dann ließ er Daniel holen, einer aus dem Volk Israel, der dort in der babylonischen Gefangenschaft war. Und er konnte ihm diesen Satz erklären. Er sagte, König, pass mal auf, das ist hier ein ganz ernster Satz von Gott. Das heißt nämlich, dass er dein Leben auf seine göttliche Waagschale gelegt hat. Er wiegt sozusagen dein Leben. Und mein lieber König Belsazar, du hast ein riesiges Problem. Die Waage ist nicht in der Waage. Die hängt leider an der falschen Seite runter. Weil du in deinem Leben so wahnsinnig viele Sünden getan hast. Weil in deinem Leben so unheimlich viel getan hast, was gegen die Gedanken Gottes gewesen ist. Und du musst jetzt dringend dafür sorgen, dass die Waage in die Waage kommt, sonst kommt das Gericht Gottes. Das war schon eine ernste Botschaft. Das ist natürlich eine ernste Botschaft, die für uns Menschen heute ganz genauso gilt. Vielleicht hat sich der König gefragt, wie kriege ich diese Waage in die Waage? Vielleicht fragen wir uns das heute auch. Die Antwort ist gar nicht mal so schwer. Gott sagt, du musst im Endeffekt an mich glauben und du musst mir deinen ganzen Lebensschmutz, deine ganzen Sünden bekennen. Und wenn du das tust und glaubst, dass mein Sohn Jesus für dich gestorben ist, dann vergebe ich dir die Sünden. Und das ist der einzige Weg, wie man zu Gott kommen kann. Das heißt, das, was hätte Belsazar tun müssen, wäre gewesen, dass er Gott einfach mal seine Sünden bekannt hätte. Und dass ich sie dann auch gelassen hätte. Das wäre der Weg gewesen, um zu Gott zu kommen. Belsazar hatte zwar Angst, aber er tat es nicht. Und er starb noch in selbiger Nacht. Man merkt, es ist eine ganz ernste Geschichte, aber so ernste Botschaften hat man ja nicht so gerne. Und deswegen sagt man sowieso alles nur erfunden. Ja, wie gesagt, wir kennen die ganzen Reihen dieser Könige, stehen sie. Ich will sie jetzt nicht mit den ganzen Namen langweilen, von Nebukadnezar bis Nabonid. Aber wer fehlt, ist Belsazar. Tja, und jetzt? Ist die Bibel doch nicht Gottes Wort? Haben wir tatsächlich Fehler in diesem Buch? Nein, Wenn man einen Namen nicht gefunden hat, heißt es ja nicht, dass es ihn nicht gibt. Vielleicht haben die Archäologen noch nicht genug gebuddelt. Und tatsächlich hat man immer wieder gegraben. Man gräbt heute noch. Und urplötzlich fand man einen Zylinder, der heißt Nabonid-Zylinder. In so einer Tempelecke im Irak. Und als man den übersetzt hatte, war man ganz erstaunt. Ich habe nur einen Teil davon hier hingeschrieben. Und was mich Nabonid, da haben wir ihn wieder, König von Babel betrifft, bewahre mich, Nabonid, König von Babel, vor Sünde gegen deine große Gottheit und verleihe mir ein langes Leben. Schenke, aha, Belsatzer, da haben wir ihn. Gibt ihn also doch. Man muss nur genug graben. In Keilschrift Belsarusu, aber man sieht die Konsonanten B, L, S, das ist das Z hier das R wieder, sind identisch. Es ist keine Frage, dass das Belsatzer ist. Meinem ältesten leiblichen Sohn Ehrfurcht vor deiner großen Gottheit in sein Herz, er möge keine Sünde auf sich laden, an Lebensglück möge er sich sättigen. Das heißt, diesen Namen Belsatzer gab es tatsächlich. Noch einmal, wenn wir einen Namen nicht finden, bedeutet das nicht, dass es ihn nicht gibt. Ja, wenn man solche Ausgrabungen gemacht hat, der weiß im Endeffekt, wie schwierig das ist, Inschriften zu finden. Ja, vor allen Dingen, wenn es Inschriften sind, die vielleicht sogar mit Tinte geschrieben sind, weil das im Laufe der Zeit vermodert. Aber wir haben hier einen geschichtlichen Beweis, dass es ihn tatsächlich gibt. Und wissen Sie, dass sogar die Bibel das bestätigt? Man muss den biblischen Text einfach mal genau lesen. Denn der König Belsatzar sagte natürlich, wer mir diese Handschrift dort erklären kann, den werde ich natürlich belohnen. Der wusste ja nicht, was ihn erwarten würde, als er die Handschrift endlich erklärt bekam. Aber er sprach eine Belohnung aus. Und was war diese Belohnung? Erstens, er wird mit Purpur bekleidet werden. Zweitens, er bekommt eine goldene Kette. Und drittens, er soll als Dritter im Königreich herrschen. Ist das nicht seltsam? Warum sagt denn Belsatzar nicht, er soll als Zweiter im Königreich herrschen, wie das damals typisch gewesen ist bei solchen Belohnungen? Ganz einfach, er war selbst ja nur Zweiter. Belsatzar war Vizekönig. Der erste König war Nabonid, der zweite war Belsatzar. Und deswegen konnte er dem Daniel als die größte Belohnung den dritten Platz im Reich anbieten. Wir merken, wir haben überhaupt keinen Widerspruch. Man muss den biblischen Text einfach sorgfältig lesen. Ja, das ist ein Kennzeichen davon, wenn man die Bibel liest, dass man sich wirklich Zeit nehmen muss und dass man dieses Buch ganz, ganz sorgfältig liest. Und da sehen wir an diesem kleinen Beispiel, dass wir in diesem Buch keine geschichtlichen Fehler haben. Und ich kenne nicht eine einzige geschichtliche Aussage in diesem Buch, die als falsch bewiesen ist. Es ist ohne Frage so, dass wir bestimmte Namen noch nicht gefunden haben, auch Städte noch nicht ausgegraben haben, aber es heißt noch lange nicht, dass sie falsch ist. Also auch was die geschichtliche Seite anbetrifft, ist dieses Buch ganz schön präzise. Was ist das? Bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Das hier ist das Jota, der kleinste Buchstabe des hebräischen Alphabets. Gott sei Dank, ich passe auf mein Wort auf. Und ich kümmere mich darum, dass wirklich nichts und gar nichts davon verloren geht. Nur, jetzt bringe ich ein naturwissenschaftliches Beispiel. Und zwar aus der Sternenwelt, wo dort die Rede ist von zwei Sternbildern, von dem Siebengestirn, den Plejaden und dem Orion. Das Interessante ist, dass wir dort im Buch Hiob eine wissenschaftliche Aussage über diese beiden Sternbilder haben. Ist natürlich eins völlig klar, dass wenn die Bibel etwas über Naturwissenschaft sagt, sie ist natürlich kein naturwissenschaftliches Fachbuch, sondern sie ist geschrieben worden aus der Sicht von uns Menschen, wie wir heute eben auch sprechen. Ich stehe auch nicht morgens auf und sage zu meiner Frau, du hör mal, die Erde hat sich um 180 Grad gedreht. Wird zwar wissenschaftlich korrekt, aber meine Frau wird denken, die ist ja völlig verrückt. Ich sage natürlich, die Sonne ist aufgegangen. Ich sage auch abends, die Sonne ist untergegangen. Und sogar auf jedem astronomischen Kalender steht immer drauf Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Das heißt, sogar die Fachleute benutzen dieses Vokabular, obwohl jeder Physiker und Astronom weiß, dass das physikalisch gesehen natürlich nicht stimmt. Die Sonne geht nicht auf und die geht auch nicht unter. Aber so wird es gesehen von unserer Sicht. Und so ist natürlich die Bibel auch geschrieben. Und so beschreibt die Bibel zwei Sternbilder, nämlich das Siebengestirn und den Orion. Und Gott sagt zu Hiob, kannst du die Gebinde des Siebengestirns knüpfen? Also scheinbar hängen die Sterne des Siebengestirns zusammen. Und er sagt, kannst du die Sterne des Orion lösen? Also scheinbar hängen die Sterne des Orion nicht zusammen. Nun, gucken wir uns ganz kurz an. Hier haben wir das Siebengestirn. Wenn man zum Himmel guckt, im Augenblick kann man es nicht sehen, aber dann findet man so einen Sternhaufen. Da liegen so 7, 9 Sterne, je nach Helligkeit, so relativ nah beieinander. Das ist eigentlich ein sehr markantes Sternbild, obwohl der Orion gleich noch markanter ist. Vielleicht nur ein Satz nebenbei, man wundert sich vielleicht, dass Gott hier so positiv über Sternbilder schreibt. Ja nun, die Sternbilder haben zunächst erstmal gar nichts Negatives. Das war eine Orientierungshilfe. Ja, wenn Sie mal zu Fuß durch die Wüste wandern oder mit einem Schlauchboot über den Atlantik paddeln, ja, sind Sie natürlich froh, wenn Sie eine Orientierungshilfe haben. Und das Beste, was es da gibt, das sind die Sterne. Aber sagen Sie zu Ihrem Begleitboot mal, wir fahren jetzt in Richtung des 5. Sterns da oben. Ist natürlich wahnsinnig präzise. So präzise, dass sicherlich man verschiedene Ziele erreicht, aber nicht das Gemeinsame. Also teilen wir den Himmel in Sternbilder ein. Und man sagt, okay, dort der äußerste Stern im Sternbild Löwe, das ist jetzt unsere Orientierung. Und sofort weiß jeder, was los ist und man trifft sich. Das ist die Bedeutung der Sternbilder. Dass Menschen daraus etwas Okkultes gemacht haben, dass sie die angebetet haben und dass sie denen mehr vertrauen als der Bibel, dem Wort Gottes. Das ist das Urproblem des Menschen. Aber das ist nicht der Sinn, warum Gott sie gegeben hat. Sie waren eine Orientierungshilfe. Und jetzt wird uns eben von dem Siebengestirn gesagt, diese Sterne hier sollen scheinbar sich alle in die gleiche Richtung bewegen. Können Sie von der Erde aus nicht sehen. Sie sehen zwar die Sterne, aber was mit denen passiert, das können Sie von hier aus nicht beobachten. Auch mit einem super Teleskop können Sie es nicht beobachten. Man muss schon ins Weltall fliegen und das dann von dort mit Raumsonden untersuchen. Und dann stellt man fest, dass tatsächlich diese 9 entscheidenden Sterne, auch die anderen, die man hier noch sieht, dass sie alle den gleichen Abstand zur Erde haben. Nämlich 360 Lichtjahre. Das ist keine Zeit, ist eine Entfernung. Ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Vielleicht hätte es lieber jemand gerne in Kilometern, kein Problem. Rechnen Sie 360 mal 9,5 Billionen, dann haben Sie einen Kilometer. Nur die Zahl ist zu groß und deswegen benutzen wir lieber Lichtjahre. Das heißt, wenn Sie heute zum Himmel gucken und Sie gucken zu den Plejaden, dann sehen Sie, wo die Plejaden vor 360 Jahren standen. Wenn Sie wissen wollen, wo sie heute stehen, müssen in 360 Jahren zum Himmel gucken, weil das Licht eben 360 Jahre braucht, bis es hier ist von den Plejaden. So wahnsinnig weit entfernt sind die. So, wenn man das genau untersucht, merkt man, die sind tatsächlich alle gleich weit von der Erde entfernt. Ich will es jetzt kurz machen. Und wir wissen heutzutage, dass die Aussage von Hiob völlig richtig ist. Es ist ein offener Sternhaufe, ein Bewegungssternhaufen. Alle Sterne bewegen sich in die gleiche Richtung. Puh, Hiob, 50-50 Chance, hast du Glück gehabt. Ja, wir haben noch ein zweites Sternbild, Orion. Orion ist markanter, das sind diese berühmten hier 3 Sterne nebeneinander mit den 4 Sternen, die dieses nicht 90 Grad winkelige Viereck bilden. Hat wahrscheinlich jeder schon gesehen. Was ist mit den Sternen? Hiob sagt, die bewegen sich alle in verschiedene Richtungen. Was sagt die moderne Wissenschaft? Die sagt, Hiob, du hast recht. Der Stern hier unten ist der nächste, das ist der. Der ist ungefähr 500 Lichtjahre entfernt. Der Stern hier ist der am weitest entfernten, nämlich ungefähr 2300 Lichtjahre. Das heißt, dieser Stern hier unten ist 7 oder 6 Mal so weit von der Erde entfernt wie der. Das können Sie nicht sehen. Denn wenn Sie zum Himmel gucken, projizieren wir alle Sterne in eine Ebene. Für uns sind die alle gleich weit weg. Aber wenn wir das im Weltall untersuchen, merken wir, es nicht der Fall. Hiob hat recht. Ist das nicht erstaunlich? In einem der ältesten Bücher, die es gibt, und Hiob lebte sicherlich vor 4.500 Jahren, vielleicht noch ein bisschen früher, haben wir 2 solche naturwissenschaftliche Aussagen über etwas, was wir heute von der Erde nicht aus beobachten können. Es sei denn, wir nehmen hochmoderne Radioteleskope. Und die hatte Hiob ganz bestimmt nicht. Und er war auch nicht der erste Astronaut, der da hochgeflogen ist. Und trotzdem stimmen die Aussagen. Wir merken, wie präzise die Bibel das Wort Gottes ist. Eine Aussage, die nicht verändert worden ist im Laufe der Zeit, die voll aktuell ist. Ja, die Bibel ist schon ein gewaltiges Buch, was mir ganz klar zeigt, dass dieses Buch von Gott sein muss. Wir hätten Menschen so etwas aufschreiben können. Jede naturwissenschaftliche Aussage in der Bibel ist im Endeffekt durch die moderne Naturwissenschaft bestätigt. Wenn es um die Ursprungsfrage geht, gibt es zwei Möglichkeiten. Die einen glauben an Evolution, weil sie Gott nicht haben möchten. Die anderen sind davon überzeugt, dass es einen Gott gibt und glauben, dass es eine Schöpfung gibt. Beweisen können wir beides nicht. Es sind Glaubensfragen, denn niemand von uns war dabei. Also die Gruppe bleibt tatsächlich nicht zusammen, sagt die moderne Wissenschaft. Sie bewegen sich alle in verschiedene Richtungen. Ist schon gewaltig. Jetzt kommen wir noch kurz zum Neuen Testament. Das Neue Testament entstand, wie gesagt, später. Ich habe das schon gesagt, eben erst nach Christi Geburt. Eines der größten Ereignisse in der Weltgeschichte war, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Und der Sohn Gottes ist aus einem einzigen Grund Mensch geworden, damit er am Kreuz von Golgatha sterben konnte. Warum ist der Sohn Gottes am Kreuz von Golgatha gestorben? Er war doch der einzige Mensch auf dieser Erde, der nicht eine einzige Sünde in seinem Leben tat. Und trotzdem musste er am Kreuz sterben. Ja, nicht wegen Sünden, die er getan hatte. Er hat keine einzige getan, sondern wegen der ganzen Sünden, die ich getan hatte. Der Gott vergibt, wenn man zu Gott kommt. Aber Gott vergibt nicht, indem er einfach ein Auge zudrückt und sagt, mit der Sünde ist nicht so schlimm. Sondern Gott kann deswegen vergeben, weil die Strafe, die ich verdient habe, ein anderer auf sich genommen hat. Das heißt, Sünde, also all die Dinge, die gegen die Gedanken Gottes sind, die gegen das sind, was Gott uns in seiner Bibel aufgeschrieben hat, die kann Gott nur vergeben, weil ein anderer die Strafe auf sich genommen hat, die der Sünder eigentlich verdient hat. Und das ist das gewaltige Wunder bei Jesus Christus, dass er in diese Welt gekommen ist, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er dort von Gott für 3 Stunden verlassen war und von Gott wirklich für meine Sünden bestraft wurde. Und das ist die Grundlage, warum ich frei ausgehen kann. Und danach entstand dann das Neue Testament von ungefähr 50 bis 100 nach Christus. Es besteht aus ungefähr 27 Büchern und es wurde geschrieben in Griechisch. Und auch das musste fast 1500 Jahre lang per Hand abgeschrieben werden. Und die Christen hatten es schwer. Die wurden in den ersten 2 Jahrhunderten verfolgt. Da ging es um Leben und Tod. Die konnten meistens nur auf Papyrus schreiben, das habe ich eben schon erklärt. Und Papyrus findet man heutzutage nur in Oasen, die irgendwo in der Wüste liegen. Denn Papyrus ist ein Beschreibstoff, den gewinnt man aus der Papyrusstaude. Und wenn es feucht wird, vermodert das. Deswegen finden wir zwar in feuchten Gegenden Tonscherben, die beschrieben sind, aber keinen Papyrus. Den finden wir nur in Wüstengegenden. Dann in der Regel in Gräbern oder in alten antiken Müllhaufen. Und tatsächlich hat man dort Papyrus gefunden. Hier ist ein solches Beispiel. Der 1. und 2. Petrusbrief in einem Papyrusbuch geschrieben. Da hat sich also jemand hingesetzt und hat einen Teil vom Neuen Testament abgeschrieben. Mehr Papyrus hatte er wohl nicht, hat das Ganze in 2 Holzdeckel gefasst und hatte damit einen Teil der Bibel in einem Buch geschrieben. Und das haben die damals sehr, sehr oft gemacht. Wir können heute hochrechnen, dass man in den ersten 2 Jahrhunderten mindestens 50.000 Abschriften vom Neuen Testament anfertigte. Die Christen haben wirklich geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und diese immense Menge von dem, was sie schrieben, die sorgte dafür, dass wir auch heute das Neue Testament genau kennen. Sie schrieben nicht so sorgfältig. Es war viel zu gefährlich, die Zeit. Aber weil sie so viel schrieben, können wir die einzelnen Fehler rausrechnen. Die einzelnen Rechtschreibfehler, die schon mal drin sind. Und da erkennen wir den Text ganz genau. Aus dem muss man manchmal Wörter abkürzen. Jeder waagerechte Strich über dem Wort bedeutet, dass es abgekürzt, um Papyrus zu sparen. Man hatte nicht genug. Noch einmal, es ging um Leben und Tod. Es war lebensgefährlich, Christ zu sein, eine Bibel zu schreiben und zu besitzen. Und trotzdem taten sie es. Hier ein anderes Beispiel. P52, P steht für Papyrus, der 52. Pfund, ist ungefähr so groß wie mein Handteller. Und darauf stehen Verse aus Johannes 18, also aus dem Johannesevangelium, auf der Vorder- und auf der Rückseite. Und man kann das Ganze datieren und dann wurde das 125 nach Christus geschrieben. Also ungefähr 25 Jahre nach dem Original. Das heißt, wir haben hier Abschriften, die gehen ganz, ganz nahe an das Original zurück. Und da ist, glaube ich, klar, dass in so kurzer Zeit da nicht große Textänderungen hätten einfließen können, zumal wir nicht verschiedene Textinhalte gefunden haben. Noch einmal, wir haben zwar mal Rechtschreibfehler gefunden, aber wir haben keine Textänderungen in dem Sinne gefunden. Manchmal findet man solche Funde in solchen Schuhsohlen. Ja, das ist eine, die ich im Museum habe. Ich kenne das auch von meiner Großmutter, die hat mir das mal erzählt, nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man nur so dünne Ledersohlen, wo sich jeder spitze Stein durchdrückte. Damit das nicht so weh tat, hat man eine Zeitung genommen, in Streifen geschnitten und da reingeschoben zwischen die beiden Ledersohlen. Da konnte man erheblich bequemer rumgehen. Muss keiner meinen, wäre eine Erfindung meiner Oma, habe ich schon hier in dieser Schuhsohle, die ist fast 2000 Jahre alt. Man sieht hier wunderbar den beschriebenen Papyrus, wie der hier drin steckt. Und in so einer Schuhsohle hat man eine ganz alte Abschrift vom Markus- und Lukas-Evangelium gefunden. Hatte einer kein Interesse mehr am Neuen Testament, hat er in Streifen geschnitten, in die Schuhsohle rum reingeschoben, ist darauf rumgelaufen. Glücklicherweise hat man ihm die Treter ins Grab gelegt. Archäologen haben es gefunden, aufgeschnitten, rausgeholt. Ihr würdet da vielleicht heute eure Mathearbeit reinschieben oder so. Hat zumindest nur einen Zweck, dass man bequem rumlaufen kann. Aber so hat man das damals gemacht. Und so findet man dann solche Handschriften. Nun, insgesamt bringe ich ein Beispiel. Und dieses Beispiel vergleiche ich jetzt mal mit Cäsar. Cäsar kennt ja nun wahrscheinlich jeder, weil wer es im Geschichtsunterricht verschlafen hat, Asterix und Obelix, natürlich bekannt. Und da gibt es den Gallischen Krieg. Und der Gallische Krieg ist eine ganz interessante Sache. Den gab es also tatsächlich, nicht nur bei Asterix und Obelix. Und der Gallische Krieg, der ist von Cäsar geschrieben worden um 50 vor Christus. Und von dem Gallischen Krieg haben wir heute noch 9 Handschriften. 9 Handschriften. Die sind alle ungefähr 900 Jahre nach dem Original entstanden. Also Cäsar lebte 50 vor Christus. Die 9 Handschriften, die wir heute kennen, stammen alle aus der Zeit um 850 nach Christus. Wir haben eine Fundlücke von 900 Jahren. Und trotzdem sagt jeder Historiker, 9 Handschriften sind so viel. Und 900 Jahre Differenz ist so wenig. Da können wir sicher sein, dass Cäsar den Gallischen Krieg geschrieben hat. Und jeder, der Latein in der Schule hat, einen der Lieblingslektüren, er weiß im Endeffekt, jeder sagt es, der Gallische Krieg ist von Cäsar. Jetzt gehen wir zum Neuen Testament. Neues Testament habe ich 5.500 Abschriften, die ich heute noch kenne. Es wurde viel mehr damals geschrieben, aber die kennen wir heute noch. 5.500, das ist ungefähr 500 Mal so viel wie von Cäsar. Der Abstand zum Original beträgt manchmal nur 25 Jahre. Und da kommen die gleichen Leute, wenn sie bibelkritisch sind und sagen, 25 Jahre ist so viel. Da können wir nicht sicher sein, ob Johannes das Johannesevangelium geschrieben hat. Und 5.500 Handschriften ist so wenig. Da können wir wirklich nicht sicher sein, ob das, was im Neuen Testament steht, auch wirklich stimmt. Merkt man, wie umgekehrt man hier plötzlich argumentiert? Klar, Cäsar stellt einen nicht in das Licht Gottes. Aber die Bibel macht das. Habe ich am Anfang gelesen. Es soll nicht ein leeres Wort für uns sein. Ich war auf der einen Seite, ist die Bibel das Wort Gottes und zeigt uns etwas von der Größe Gottes. Aber auf der anderen Seite ist die Bibel genauso das Wort Gottes und zeigt uns etwas von uns Menschen selbst. Die Bibel ist wie so ein Spiegel. Und wenn ich dieses Buch lese, da finde ich was über mich. Da finde ich auch, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben. Und da finde ich das Urteil Gottes drüber. Gericht, ewiges Gericht. Aber ich finde auch den Ausweg Gottes, den er gegeben hat. nämlich dass sein Sohn am Kreuz starb und dass es für mich eine Möglichkeit gibt, zu Gott zu kommen. Ja, der große Unterschied ist zwischen dem Gallischen Krieg und zwischen der Bibel ist, dass die Bibel nichts schönt. Ein ganz ehrliches Buch. Jeder kennt wahrscheinlich den großen König David, der die Hälfte der 150 Psalme geschrieben hat. Aber Gott hat nicht seinen Mord verschwiegen und hat auch nicht seinen Ehebruch verschwiegen, den er begangen hat. Jeder kennt vielleicht Petrus, ein Jünger des Herrn, der zwei Briefe geschrieben hat, die beiden Petrusbriefe. Gott hat seine Fehler nicht verschwiegen, dass er den Herrn Jesus dreimal verleugnet hat, bevor der Hahn krähte. Auch eine Geschichte, die viele kennen. Die Bibel ist ein grundehrliches Buch und stellt uns in das Licht Gottes. Ja, das will man nicht. Und deswegen versucht man hier Fehler zu finden. Und deswegen sagt man, 25 Jahre ist so viel und 5.500 Handschriften ist so wenig. Argumentiert man völlig andersrum als bei dieser Handschrift von Cäsar, Bellum Gallicum oder De Bello Gallico über den Gallischen Krieg. Also, zusammengefasst, das Alte Testament entstand von ungefähr 1500 bis 400 vor Christus, besteht aus 39 Büchern. Das Neue Testament entstand von 50 bis 100 nach Christus, besteht aus 27 Büchern. Insgesamt besteht die Bibel aus 66 Büchern, wurde in einem Zeitraum von ungefähr 1600 Jahren insgesamt geschrieben und mehr als 40 Schreiber schrieben an diesem Buch. Und die Schreiber kannten sich natürlich zum größten Teil gar nicht. Ist ja klar, wurde ja keiner von denen 1600 Jahre alt. Das heißt, ein Mose wird natürlich keinen Schreiber vom Neuen Testament gekannt haben. Die meisten Schreiber kannten sich nicht. Und trotzdem haben wir ein sehr harmonisches Buch, wie das jetzt auf den letzten Bildern bei den Bibeln im Mittelalter zu sehen ist. Hier habe ich zuerst mal eine typische Vulgata-Handschrift aus dem Mittelalter. Und die ist nicht größer als eine Taschenbibel. Vielleicht kriegt man eine Vorstellung, was der Mönch geleistet hat. Es gibt die Biografie eines Mönchs, der hat geschrieben, er brauchte für eine solche Handschrift 3 Jahre. Er konnte 3 solcher Bibeln schreiben, dann waren seine Augen verbraucht. Aber sagt, das wäre ihm egal gewesen, Hauptsache er konnte Bibeln schreiben. Ja, der hing fast so auf dem Pergament und schrieb, da war die Nase vielleicht 5 Zentimeter von dem Pergament entfernt. So klein sind die Schriftzeichen. Warum? Weil Pergament so teuer gewesen ist. Weil es ein Vermögen kostete. Und die Mönche schrieben von ungefähr 1000 bis 1300 nach Christus wenigstens 120.000 solcher Bibeln. Da brauchte man viel Pergament für. Und da schrieb man so klein. Und dann kam man mit weniger Pergament aus. Das ist der Grund. Aber die zweite große Bibelgruppe, die es gab, das sind solche Bilderbibeln hier. Und diese Bilderbibeln zeigen uns, und das ist auch dann das Thema morgen, dass es einen roten Faden durch die Bibel gibt. Nämlich, dass das Alte und das Neue Testament von der gleichen Person sprechen, von Jesus Christus. Das Alte Testament kündigt ihn an und das Neue Testament beschreibt, dass er gekommen ist. In vielen Vorbildern macht das das Alte Testament. Hier in der Mitte sieht man, in der Mitte der Bibel extra, eine Szene aus dem Neuen Testament, Jesus Christus trägt das Kreuz. Und vielleicht kennen Sie die interessante Geschichte aus dem Alten Testament, wo Gott zu Abraham sagt, opfer deinen Sohn. Und jetzt sehen Sie, wie genial das die Mönche im Mittelalter gemalt haben. Die haben das schon verstanden. Denn hier trägt Jesus Christus das Holz. Hier trägt Isaak das Holz. Isaak geht zu dem Hügel Moria. Jesus Christus trägt das Holz und geht nach Golgatha. Und das Interessante ist, dass das wahrscheinlich genau der gleiche Ort gewesen ist. Dahinter sieht man Abraham, seinen Vater, mit dem Schwert, mit dem Feuer. Und man sieht das auf der nächsten Seite. Jesus Christus hängt an diesem Kreuz. Isaak liegt auf diesem Altar, der aus dem Holz gebaut worden ist. Und dann nimmt Abraham das Schwert, um seinen Sohn zu opfern, wie Gott das gesagt hat. Und dann kommt der Engel Gottes und verhindert das in letzter Sekunde. Nicht wahr? Das ist eine ganze Bildergeschichte. Aber dass der Engel Gottes das verhinderte, das hat man nur hingemalt, um die Geschichte vollständig zu machen. Man sieht, wie klein der Engel hier oben ist. In der Regel, je höher gestellt eine Person ist, desto größer würde sie im Mittelalter gemalt. Ja, wenn ein besiegter König sich vor dem Sieger niederwirft, ist der Sieger mindestens viermal so groß wie der Besiegte. Das heißt nicht, dass der eine ein Riese, der andere war ein Bonsai oder was weiß ich. Die waren natürlich wahrscheinlich gleich groß zu Lebzeiten. Aber das soll die Stellung zeigen. Aber hier wird der Engel so klein gemalt, um zu zeigen, es geht nicht darum. Es geht darum, dass Abraham seinen Sohn opferte. Genauso wie Gott seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz gerichtet hat. Ich sagte eben schon, bestraft hat für fremde Sünde, für fremde Schuld, für meine Sünde, für meinen Lebensschmutz, sodass ich die Möglichkeit habe, zu Gott zu kommen. Und der Weg zu Gott ist gar nicht so schwer. Vielleicht denken viele, bin ich viel zu schlecht für. Kann nicht sein, der Apostel Paulus sagt schon, dass er der größte, der schlimmste aller Sünder gewesen ist. Für jeder Mensch kann zu Gott kommen. Vielleicht denkt jemand, naja gut, ich habe kein Geld, um mir meinen Platz bei Gott zu erkaufen. Ja, das weiß Gott auch. Und darum sagt Gott, auf diesem Weg geht's nicht. Sonst hätten ja reiche Menschen einen riesigen Vorteil und Arme hätte keine Chance, zu Gott zu kommen. Nee, sagt Gott, so funktioniert das nicht, dann wäre Gott auch grottenungerecht. Vielleicht denkt einer, ich muss wahnsinnig viel schuften, um zu Gott zu kommen. Was ist damit Menschen, die krank sind, die vielleicht nicht arbeiten können? Und die keine Chance, zu Gott zu kommen, wäre Gott wieder ungerecht. Gott hat einen Weg gefunden, den jeder gehen kann, indem man einfach glaubt, dass Jesus Christus für einen gestorben ist und indem man Gott seine Sünden bekennt. Und dann schon vergibt Gott. Und das ist etwas, was jeder tun kann. Egal wie alt er ist, egal wie jung er ist, egal welche Schul- oder Berufsausbildung er hat, Gott hat einen Weg gefunden, der ist für jeden. So genial ist Gott. Und das ist hier dargestellt in dieser mittelalterlichen, armen Bilderbibel hier. Das Alte Testament, das Neue Testament haben ein großes Thema. Und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Dann um 1500 nach Christus fing man an zu drucken. Das erste Buch, was Gutenberg druckte, war eine Bibel. Das hatte eine riesige Folge, denn alle Druckereien, die jetzt entstanden, druckten erstmal eine Bibel. Das heißt nicht, dass sie alle gläubig waren, überhaupt nicht. Aber die Bibel war das dickste Buch und jeder wollte zeigen, das kann ich auch. Und so hat Gott auf diesem Weg dafür gesorgt, dass auch in der Zeit der Druckkunst die Bibel stets das meistgedruckte Buch der Weltgeschichte gewesen ist. Um 200 nach Christus war die Bibel schon in 7 Sprachen übersetzt. Im Jahr 2000 in 2322 unterschiedliche Sprachen. Es ist das meist übersetzte Buch der Welt. Ein Buch, das man ausrotten wollte, das man zum Teil wirklich hasste, wo es Bücherverbrennungen gab. Gott hat seine Hand darüber gehalten. Genau das, was im Wort Gottes steht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Oder in dem Psalm, in Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Oder das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit aus 1. Petrus 1. Das ist übrigens ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja. Das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Ich könnte noch viele weitere Beispiele anführen, aber ich denke, diese wenigen mögen genügen, um zu zeigen, was dieses Buch für ein einzigartiges Buch ist. Und wenn Gott wirklich so über sein Buch gewacht hat, dann hat Gott das nicht grundlos gemacht. So hat Gott das gemacht, um uns Menschen zu zeigen, dass es eine Möglichkeit gibt, zu Gott zu kommen. Dass Gott wirklich ein Gott der Liebe ist. Wenn wir das hier noch einmal sehen. Und wie das sogar Hiob in einem der ältesten Bücher der Bibel sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das ist etwas, das ich wirklich von Herzen wünsche, dass jeder, der hier sitzen kann, das auch sagen kann. Ich weiß, dass Jesus Christus mein persönlicher Erretter ist. Es reicht nicht zu wissen, dass Jesus Christus ein Erretter ist. Das mag sicherlich stimmen. Es reicht auch nicht zu sagen, ich weiß, dass Jesus Christus der Erretter ist. Sondern ich brauche eine ganz persönliche Beziehung zu ihm. Ich muss wissen, dass er mein persönlicher Retter ist. Das ist das Allerwichtigste. Ja, Gott hat wirklich deswegen auf sein Buch aufgepasst, damit diese Botschaft heute noch genauso klar verständlich ist wie vor 2000, wie vor 3000, wie vor 4000 Jahren. Die Bibel ist ein gewaltiges Buch. Und ich kenne keinen einzigen Hinweis noch einmal, der uns zeigt, dass irgendetwas in diesem Buch nicht stimmt. Es wird behauptet, aber Beweise dafür gibt es nicht. Im Gegenteil, wir sehen, wie Gott aufgepasst hat, dass wir heute das Wort noch genauso besitzen wie damals, als Gott es gab. Damit möchte ich gerne zum Schluss ein Gebet sprechen. Du großer Gott und Vater, wir dürfen dir danken, dass du uns die Bibel, dein Wort, dein heiliges Wort geschenkt hast. Und dass du uns gezeigt hast, wie du bei deinem Wort aufgepasst hast. Dass du bei den Schreibern des Alten Testamentes dafür sorgtest, dass sie so sorgfältig schrieben. Und dass sie bei jedem Fehler anfingen, alles neu zu schreiben. Dass du wirklich ihre Hände beim Schreiben geleitet hast. Und dass wir deswegen sicher sein können, dass das Alte Testament, was wir heute besitzen, dass das wirklich dein Wort ist. Du hast uns beim Neuen Testament gezeigt, wie viel die Christen schrieben. Dass sie wirklich jede freie Minute aufgewendet haben, um dein Wort abzuschreiben. Und dass du dafür gesorgt hast, dass wir so viele tausend Funde vom Neuen Testament haben. Und dass wir dadurch auch den Text kennen, den du den Gläubigen damals gegeben hattest. Dass du wirklich deine Hand darüber gehalten hast. Das zeigt uns, was für ein wertvolles Buch dieses Buch ist. Aber gleichzeitig ist es ein Buch, was uns in dein Licht stellt. Und wo uns dein Buch zeigt, wo in unserem Leben Fehler sind, die wir bekennen müssen. Und so bitte ich dich, dass jeder hier in diesem Raum eine echte Entscheidung für dich trifft, dass er mit seiner Sündenschuld zu dir kommt und glaubt, dass dein Sohn für ihn persönlich am Kreuz gestorben ist. Hab Dank, dass du uns gut in den Saal geführt hast und bitte bring uns auch wieder gesund nach Hause und gib, dass wir über dein Wort nachdenken. Amen. Setzen Sie sich noch einmal bitte kurz. Ich möchte noch auf zwei Dinge hinweisen. A, auf den Vortrag morgen. Gleiche Uhrzeit, gleicher Ort. Die Bibel stimmen ihre Voraussagen, wo es besonders um die inneren Aussagen dieses Buches geht. Ich darf noch hinweisen auf den Büchertisch. Das, was dort liegt, darf kostenlos mitgenommen werden. Wer keine Bibel hat, dort liegen Bibeln aus. Wir bitten natürlich auch, dass es gelesen wird und nachher nicht einfach achtlos weggeworfen wird. Wenn noch Fragen sind, kann man gerne mich oder auch die, die am Büchertisch stehen, ansprechen. Sonst sagen wir herzlichen Dank für Ihr Kommen und befehlen Sie Gott und seiner Gnade an. Auf Wiedersehen.